ARD.
Es gibt schon wieder Zoff in der Union. Hintergrund ist der Streit um das geplante Rentenpaket von Union und SPD. Die junge Union sagt, das, was ihr davor habt, das ist viel zu teuer. Und so wie das Gesetz jetzt geplant ist, werden wir dem auf keinen Fall zustimmen. Denn sie hat ausgerechnet, dass es fast 120 Milliarden Euro zusätzlich kosten würde, wenn die Renten auch nach 2031 bei mindestens 48% des Nettolohns liegen sollen. Dass die Lage für den Kanzler ziemlich brisant ist, zeigt die Tatsache, dass Friedrich Merz gestern, am Sonntag, sogar extra zu uns ins ARD-Hauptstadtstudio gekommen ist für ein Kriseninterview, weil völlig unklar ist, wie es in der Koalition jetzt weitergehen soll. Und deshalb machen wir heute am Montag eine Sonderfolge Berlin Code. Mein Name ist Linda Zervakis und über diese völlig verkantete Situation spreche ich jetzt mit Torben Lehning. Er ist Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio und er war beim Deutschlandtag der Jungen Union, wo der Kanzler auch war. Und bei mir ist Moritz Rötle, der die Rentenpläne und die SPD schon ziemlich lange im Blick hat. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda, schönen guten Tag.
Torben, du warst am Wochenende im Europapark Rust, nicht etwa um Achterbahn zu fahren, sondern beruflich. Da fand nämlich der Deutschlandtag der Jungen Union statt. Und bei dem tritt traditionell der Parteichef auf, also Friedrich Merz. Und sonst wird er da immer abgefeiert. Wie war denn die Stimmung dieses Mal?
Die Stimmung war bombastisch, bis der Kanzler kam. Also die junge Union war berauscht von sich selbst. Die junge Union weiß, sie war nie so mächtig, wie sie es jetzt ist. Zum ersten Mal gibt es eine junge Union, die eine Sperrminorität im Deutschen Bundestag hat. 18 Abgeordnete aus den eigenen Reihen der jungen Union und die schwarz-rote Koalition in Berlin, die hat eben nur eine Mehrheit von 12 Stimmen. Also wenn die junge Union zusammensteht und sagt, da machen wir nicht mit, dann sagt die junge Union, dann kann auch die Bundesregierung jetzt nicht mehr gegen uns regieren. Und mit diesem Mindset ist die junge Union in den Deutschlandtag reingegangen und war in der ganz klaren Erwartung, der Kanzler muss jetzt hierher kommen und uns einen neuen Kompromiss mitbringen. Und es war eine große Inszenierung. Also man kann sich das so vorstellen, da kommen noch mal kurz bevor der Kanzler kommt, alle Landesvorsitzenden der jungen Union auf die Bühne und alle applaudieren für sich und sind unglaublich selbstbewusst und sagen, so stark wie jetzt waren wir noch nie. Und dann kommt der Kanzler und die Temperatur sank mit einem Mal um 20 Grad und dann stand er da, hat seine Rede gehalten und die Gesichter der jungen Union, die wurden immer länger. Die haben gemerkt, der hat gar keinen Kompromiss mitgebracht. Der Applaus wurde immer spärlicher. Und danach, nachdem Merz sich bekannt hatte, dass er gemeinsam mit der SPD das verhandelte Rentenpaket abstimmen will, das Herzensprojekt der jungen Union, wo die sagen, nein, da geht es um Generationengerechtigkeit, das muss anders laufen. Dann gab es ein Kreuzverhör mit dem Kanzler und ich glaube, das war mit der schwerste Termin, den Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt in seiner Amtszeit hatte.
Erklär doch noch mal ganz kurz, was genau stört die junge Union an dem Rentenpaket von Schwarz-Rot?
Die junge Union sagt, das ist nicht generationengerecht und sie versteht darunter, dass sie sagt, das ist zu teuer. Unsere Generation muss dafür aufkommen, dass jetzt ältere Generationen noch auf einem Rentenniveau bleiben können, bei dem es derzeit ist. Auf 48% soll das Rentenniveau stabilisiert werden bis 2031. Da gibt es einen Kabinettsbeschluss zwischen SPD und Union. Das wurde schon geeint. Und danach ist die Frage, von welchem Niveau weiterhin ausgegangen werden soll. In dem Kompromiss, den Schwarz-Rot jetzt geschmiedet haben, da geht es darum, dass man sagt, es soll 1 Prozentpunkt höher liegen, als sich nach derzeitigem Recht ergibt. Das wären dann erst einmal 48%, sagt das Bundesarbeitsministerium nach eigenen Berechnungen. Und die junge Union sagt, dadurch werden enorm große Kosten auf uns zukommen. 120 Milliarden bis 2040 und das will man so nicht mittragen.
Moritz, du hast ja die SPD im Blick und für die SPD ist dieser Passus quasi ja ganz, ganz wichtig. Also hast du das Gefühl, da ist noch Spielraum, dass die da noch irgendwie drüber reden können? Oder sind die dabei zu sagen, nee, bei uns gibt es keinen Gesprächsbedarf mehr, wir ziehen das so durch?
Ich habe viele Gespräche geführt in der SPD in den vergangenen Tagen und mein Gefühl ist eher, dass die da hart bleiben werden. Das ist für die SPD, das muss man sich vorstellen, wie für die Union, das hat ja auch Jens Spahn auf dem Deutschlandtag, glaube ich, gesagt, wie für die Union das Migrationsthema. Das ist das Herzensthema, also Rente, da sehen sie ihre Zielgruppen, das wollen sie auf jeden Fall genau so haben, wie es eben im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und wie es im Kabinettsbeschluss steht, eben diese Haltelinie bis 2031 und aber auch darüber hinaus stabilisiert das Rentenniveau und eben nicht, dass man dann ab 31 so eine, sie nennen das Abbruchkante hat, also dass dann quasi das Rentenniveau ab 31 dann schlagartig sinkt. Das wollen sie eben nicht und da werden sie, würde ich sagen, ziemlich hart bleiben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man dann noch irgendwie Kommas verändert in so einem Gesetzentwurf, aber die Wirkung dieses Gesetzes in den Augen der SPD muss die so bleiben.
Jetzt müssen wir einmal, weil das Wort gefallen ist, Haltelinie, Moritz. Ist das sozusagen diese Grenze, dass bis 2031 dieses Rentenniveau so bleibt und dass man dann guckt, wie ist es eigentlich danach? Also danach wird es wahrscheinlich noch teurer. Ist es das, dass bis dahin sozusagen das Niveau gehalten wird? Kann man das so erklären?
Genau, das Niveau wird jetzt gehalten. Man muss sich das so vorstellen, dass 48% bedeutet ja nicht, jeder bekommt 48% quasi seines letzten Gehaltes als Rente, sondern es bezieht sich auf den Durchschnittsrentner, der 45 Jahre gearbeitet hat und das ist bezogen auf den Durchschnittsverdienst. Also vom Durchschnittsverdienst 48% kriegt der Durchschnittsrentner an Rente. Das ist sehr kompliziert, nicht einfach auch zu verkaufen für die SPD, aber es sorgt eben dafür, dass dieses Rentenniveau für alle Rentner ungefähr auf einem Level bleibt, der vergleichbar ist mit dem, was Menschen normal in Arbeit verdienen.
Und ich habe es gerade gesagt, also dass Friedrich Merz gestern, darüber reden wir gleich auch, dass der einfach spontan sozusagen ins ARD-Hauptstadtstudio kommt, zeigt, dass die Lage brisant ist. Und wir hören mal kurz rein, was er gestern im Bericht aus Berlin gesagt hat.
Und wir können gerne, das will ich auch gerne mit der SPD besprechen, uns jetzt nochmal in einem Begleittext zu diesem Gesetzentwurf darauf verständigen, dass wir, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart, dies jetzt wirklich ernsthaft in dieser Wahlperiode machen.
Moritz, hilf uns. Er spricht von Begleittext und will nochmal mit der SPD sprechen. Also das heißt, es ist doch nicht alles so festgezurrt, wie es ist. Also gibt es da doch noch Kompromissbereitschaft?
Ich glaube, da muss man sortieren. Also wir haben diesen Koalitionsvertrag aus dem Frühling. Da hat sich die Koalition auf eine Rentenreform geeinigt. Da ist eben diese Haltelinie drin von 48%. Da sind aber auch noch andere Dinge drin, zum Beispiel die Aktivrente, wo Rentner dann am Ende in ihrer Rente auch weiterarbeiten können und das dann auch steuerfrei gestellt wird zum Beispiel. Also solche Dinge sind da drin. Auch die Mütterrente, die sehr umstritten ist. Und es steht drin, wir machen aber auch noch eine Kommission, die sich mit der Zukunft des Sozialstaates beschäftigt. Der Grund dafür ist, dass man sich eben nur auf sehr, sehr kleine Schritte beim Sozialstaat einigen konnte. Also eigentlich konnte man sich auf nicht viel einigen und hat diese Probleme, weil man sich aber auf den Koalitionsvertrag einigen wollte, weil man diese Koalition wollte, hat man sich auf eine Kommission geeinigt und die Probleme damit in die Zukunft geschoben.
Und
die Zukunft
ist jetzt. Was meint er jetzt mit diesem Begleittext?
Er sagt, dass man quasi jetzt das abstimmt, was das Kabinett beschlossen hat, im Bundestag das abstimmt und es dann eben eine Mehrheit für diesen Vorschlag des Kabinetts der schwarz-roten Regierung gibt. Man aber gleichzeitig einen Begleittext, wie auch immer man den macht und wie man den daneben stellt, ob man das in das Gesetz schreibt oder ob man eine Entschließung macht oder wie auch immer. Also man stellt daneben einen Text, wo drin steht, ja, wir machen das bis 2031, wir machen das genauso, wie das jetzt quasi vorgeschlagen ist, aber da kommt die Rentenkommission und dann machen wir sowieso alles anders. Und die SPD sieht das noch nicht so richtig, ob es diesen Begleittext geben kann. Denn die sagen natürlich, naja, wir haben ja völlig unterschiedliche Meinungen, wie das Rentensystem später aufgestellt werden soll, anders als die Union. Und wir wissen gar nicht, ob wir uns da einigen können in der Rentenkommission. Und wir werden doch jetzt den Teufel tun und jetzt sagen, dass wir quasi dann irgendwas anders machen. Denn das wäre ja eine Vorbestimmung, wie die Rentenkommission arbeitet und was sie für ein Ergebnis hat. Das ist in der SPD nicht einfach, das überhaupt durchzusetzen.
Kurzum, der Kanzler hat das auch schon beim Deutschlandtag der Jungen Union in Rust immer wieder ins Schaufenster gestellt und hat gesagt, liebe Leute, jetzt lasst uns bitte das Rentenniveau stabilisieren miteinander und alles andere ist erstmal egal, weil wir haben ja sowieso eine Rentenkommission und die kann zu ganz anderen Ergebnissen kommen und wenn die dann zu diesen anderen Ergebnissen kommt, dann ist das, was wir vorher beschlossen haben, auch null und nichtig. Und das soll halt in so einem Begleittext stehen, dass man dann sagt, wir haben uns aufgeschrieben, diese Rentenkommission hat absolute Beinfreiheit, die sollen das ganze Rentensystem auf neue Füße stellen, sollen ausverhandeln, wie viel Privatvorsorge, wie viel betriebliche Vorsorge, wie viel gesetzliche Vorsorge soll das geben, koppelt man vielleicht das Rentenniveau an die Inflationsrate. Also ganz neu denken, das will der Bundeskanzler und sagt, Von daher, liebe Leute, jetzt hebt doch einmal die Hand, dann ist die SPD zufrieden. Und wenn das dann alles funktioniert hat, dann wird die Rentenkommission zu anderen Ergebnissen kommen und dann passiert genau das, was ihr euch immer gewünscht habt. Also da hat er ganz schön viel versprochen.
Das setzt aber voraus, dass diese Rentenkommission zu einem Ergebnis kommt. Und das wird in der SPD zumindest in Zweifel gezogen, weil man sagt, naja, die Probleme hatten wir ja auch schon im Frühling beim Koalitionsvertrag. Auch da konnten wir uns nicht einigen. Warum sollen wir uns denn jetzt in der Rentenkommission einigen, wenn wir so völlig unterschiedliche Ideen von einem zukünftigen Rentensystem haben?
Und in Zweifel zieht das auch die Junge Union, die sagt, wir wollen uns hier nicht aufs Glatteis führen lassen. Für uns ist klar, wenn das einmal im Gesetz verabschiedet worden ist, dann wird doch keine Rentenkommission der Welt nochmal das Ganze aufschnüren. Sobald etwas gesetzlich einmal beschlossen ist, sind wir mit dem, was wir uns vorgestellt haben in Sachen Rentenpolitik, hinten anstehend. Und die Sorge ist sehr, sehr groß. Und deswegen ist auch der Kompromiss, den der Kanzler gestern Abend im Bericht aus Berlin gemacht hat und gesagt hat, da gibt es jetzt doch mal einen Begleittext. Das ist eine Idee, die hat er schon nach Rust mitgebracht. Und diese Idee wurde schon von der Jungen Union abgelehnt. Also das ist jetzt keine neue Kompromisslinie. Und weder bei der SPD noch bei der Jungen Union ist das wirklich beliebt.
Okay, man merkt schon, Friedrich Merz muss irgendwie mit der SPD nochmal sprechen, aber natürlich muss er irgendwie auch die Junge Union einfangen. Jetzt kann man sagen, okay, die ist gegen alles, aber hat sie denn einen Vorschlag, wie man es besser machen könnte?
Die Junge Union sagt, das Rentensystem, wie wir es jetzt heute haben, ist nicht mehr tragbar und wir haben zu wenige Beitragszahler für zu viele Rentnerinnen und Rentner. Früher waren das mal 6 Leute, die für einen Rentner eingezahlt haben, jetzt sind es nur noch 2. Und da sagt die Junge Union, genau aus diesem Grunde müssen wir die Rente neu arrangieren. Erst einmal braucht es viel mehr private Vorsorge, es braucht viel mehr betriebliche Renten. Und letzten Endes wird die Bedeutung der gesetzlichen Rente abnehmen. Das bedeutet natürlich aber auch für ganz viele Menschen im Land, die eben nur von der gesetzlichen Rente leben im Alter, dass sie da sehr große Gefahren auf sich zukommen sehen. Und die Junge Union sagt aber, da müssen wir ehrlich sein, wir müssen dafür sorgen, dass alle mehr privat vorsorgen.
Und kriegt sie denn Unterstützung, also auch von älteren Abgeordneten?
Jede Menge. Also viel Unterstützung in der eigenen Fraktion, sagen die Delegierten der Jungen Union, aber auch darüber hinaus ganz prominente Unterstützung. Zum Beispiel den Ministerpräsidenten aus Bayern, Söder.
Ich kann nur sagen, ich finde das Signal des Deutschlandtages, und lasst es auch so ein bisschen sacken jetzt, das hat, glaube ich, jeder verstanden, der hier war. Das hat schon jeder kapiert.
Also, Torben, würdest du sagen, dass der CSU-Chef dem Kanzler in den Rücken fällt?
Komplett. Obwohl er vorher genau das Gegenteil behauptet hat. Er hat gesagt, ich kann hier nicht dem Fraktionschef Spahn und Merz in die Parade fahren, in den Rücken fallen. Aber letzten Endes hat er das genau danach getan und hat versucht, sich Liebkind zu machen mit der Parteijugend. Er ist aber auch nicht alleine. Also der Spitzenkandidat der CDU Baden-Württemberg, Hagel, der hat auch gesagt, wenn ihr jetzt nicht steht, dann ist das, was die Rentenkommission verhandelt, eigentlich egal. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat sich auch schon mit der Jungen Union solidarisiert. Also das ist längst nicht mehr ein Konflikt zwischen dem Kanzler und seiner Parteijugend, sondern das ist ein Konflikt, der einen Riss durch die ganze Partei zieht.
Ich weiß aber nicht, ob Söder wirklich dem Kanzler in den Rücken gefallen ist. Ich glaube, Söder ist einfach strategisch so schlau, dass er gemerkt hat, oh, hier fahren jetzt aber wirklich 2 Züge mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und wenn wir da jetzt nicht irgendwie die Bremse reinhauen, dann gibt es einen großen Unfall. Und deswegen hat er versucht, einfach ein bisschen die Wogen zu glätten. Söder hat ja ein sehr großes Interesse daran, dass genau das Konzept, wie das Kabinett das beschlossen hat, genauso kommt, weil da eben die von ihm so sehr gewünschte Mütterrente, die ja mindestens genauso umstritten ist, wie diese Haltelinie drin ist, die hat er aber versprochen und hat gesagt, die kommt und die hat er eben auch reinverhandelt. Und aus der SPD heißt es aber, wenn ihr unsere Haltelinie nicht mitmacht, dann gibt es auch keine Mütterrente. Also Söder ist da in einer Situation, dass er auf die SPD quasi zugehen muss, aber er wollte eben auch die Wogen glätten zur Jungen Union, weil das eben seine Leute sind und er sieht, wenn das hier bei der Union kracht, dann gibt es da auch bei der Union nur Verlierer.
Moritz, du hast gestern am Sonntag im ARD-Hauptstadtstudio gearbeitet und warst auch zuständig für den Bericht aus Berlin und irgendwann war klar, Friedrich Merz kommt zu einem Kriseninterview. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass der Kanzler sowas spontan macht. Wie kam es dazu? Hat der sich gemeldet? Habt ihr den angerufen? Also das zeigt ja, die Hütte brennt.
Es zeigt sowas von, dass die Hütte brennt, denn das ist wirklich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass ein Kanzler sich spontan entscheidet, er muss jetzt ins Fernsehen gehen, um seine Position nochmal zu erläutern, nochmal zu erklären, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Also man plant so einen Bericht aus Berlin ungefähr eine Woche lang, man redet mit der Redaktion über Themen, man spricht mit Autoren, welche Themen machen wir, welche Filme machen wir und welche Gäste passen dazu. Diese Woche war es so, dass wir am Freitag ein Setup hatten, wo wir gesagt haben, wir haben unsere Filme und wir haben unsere Gäste, wir können am Sonntag in diesen Bericht aus Berlin gehen. Man muss aber auch sagen, als so ein politisches Magazin hat man eigentlich immer den Wunsch, mit dem Kanzler zu sprechen. Also es gibt immer Themen, die man mit dem Kanzler besprechen kann. Und so haben wir quasi eine stehende Einladung an den Kanzler. Wir haben aber genauso auch quasi gerade stehende Einladungen an den Verteidigungsminister Pistorius, weil auch mit dem wollen wir gerne reden und er macht sich rar. Wir haben stehende Einladungen mit der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die war noch gar nicht bei uns. Wir würden sehr gerne mit ihr reden. Frau Reiche, kommen Sie doch mal.
Wenn Sie das hören.
Wenn Sie das hören. Also wir laden stehend ein und sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, wollen wir mit Ihnen reden. Das ist mit dem Kanzler genauso. Und am Sonntagmittag hatte sich eben die Situation so aufgeschaukelt. Und wir waren in Gesprächen mit dem Kanzleramt und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass der Kanzler gesagt hat, okay, ich würde kommen. Und dann haben wir das eben gemacht. Er hatte einen Wunsch, dass er möglichst schnell quasi mit seinen Botschaften rauskommt. Mhm. Und dann haben wir natürlich immer die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir machen die Sendung nicht live, sondern wir machen sie aufgezeichnet. Wir haben sie eine Stunde vorher aufgezeichnet, damit eben das, was der Kanzler sagt, dann die Agenturen auch verbreiten können. Das war sein Interesse. Unser Interesse war natürlich, ihn zu befragen und zu schauen, wie es eben weitergeht in dieser Koalition. Und dann kam er. Er war relativ entspannt, eigentlich sogar ganz gut gelaunt.
Okay.
Und hat dann auch diese halbe Stunde Interview gemacht und ich fand auch, es war eben auch ein Interview. Also er hat auf Fragen geantwortet. Ich fand das aus Sendungssicht und aus Sendungsmachersicht und aus journalistischer Sicht eine sehr interessante Situation, die wir da hingekriegt haben.
Und er hat sich genauso verkauft, wie er sich in Rust auch verkauft hat. Er hat gesagt, ich bin der Kanzler aller Deutschen und ich bin nicht ein Kanzler, der sich hier von seiner eigenen Parteijugend treiben lassen kann. Ich muss Kompromisse finden, weil es geht darum, dass die politische Mitte handlungsfähig bleibt. Und das versteht die eigene Parteijugend derzeit nicht so ganz.
Okay, also abschließend nochmal eine Einschätzung von euch beiden. Wie gefährlich könnte der Streit über das Rentenpaket für die Koalition werden? Weil wir sehen ja, es gibt Zoff an jeder Ecke.
Also erst einmal gibt es ja das große Problem, dass wir mehrere Parteien haben, die mit Maximalforderungen weiterhin verharren. Und die werden nicht aus dieser Situation herauskommen, ohne dass eine der Seiten ihr Gesicht verliert. Und der Kanzler muss jetzt sagen, welche Seite das ist. Und bei der Jungen Union sind sie sich noch sehr, sehr sicher, dass sie es nicht sein werden. Und es ist auch sehr schwer vorstellbar, wie diese Gruppe von 18 Abgeordneten jetzt aufgebrochen werden soll, weil die Gruppe, die wird ja jetzt gerade stetig größer. Also ich sehe auch nicht, dass der Kanzler jetzt sagen kann, gut, wir stimmen jetzt noch vor der Winterpause ab, damit die Mütterrente 2026 schon direkt an den Start gehen kann, wenn diese Gruppe von ablehnenden Abgeordneten immer weiter wächst. Und auf der anderen Seite haben wir eine SPD, wir haben das schon von der Bundesarbeitsministerin gehört im Bundestag, die gesagt hat, wir haben das geeint, wir haben das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, das wird nicht nochmal aufgemacht. Lars Klingbeil am Wochenende, der das nochmal betont hat, der sagt, nein, auf gar keinen Fall, wir stehen beim Thema Rente. Von daher ist das gerade eine sehr, sehr brenzliche Situation, weil keine der Partner das Gesicht voneinander verlieren will.
Um das Bild aufzugreifen, auch die SPD ist der Meinung, dass sie nicht die Verliererin am Ende sein wird. Die sagen einem dann so Sachen wie, wir sind der Union bei der Migration stark entgegengekommen, zum Beispiel beim Familiennachzug, beim Aussetzen des Familiennachzugs für subsidiär Geflüchtete. Da gab es große Diskussionen in der SPD-Fraktion, das wollte man auf keinen Fall mitmachen. Das war gegen die Überzeugung von vielen Abgeordneten in der SPD-Fraktion. Da wird berichtet, dass da Abgeordnete mit Tränen in den Augen im Büro des Fraktionsvorsitzenden saßen und gesagt haben, ich kann das aber nicht mittragen und sie haben es am Ende doch mitgetragen. Sie sind beim Bürgergeld, sagen sie, dem Kanzler und der Union sehr entgegengekommen und sie haben eben, und das ist etwas, was auch immer wieder fällt, dieses Erlebnis bei der Richterwahl gehabt mit, wir erinnern uns, der Richterin Frauke Brosius-Gersdorf, die auch vereinbart war zwischen Union und SPD, dass man sie wählt und am Ende hat die Union gesagt, nein, die können wir nicht wählen, obwohl es vereinbart war. Und das ist ein Schlüsselmoment für diese Koalition gewesen. Denn die SPD hat gesagt, sowas passiert uns nicht noch einmal. Wenn wir etwas vereinbart haben, dann muss die Union am Ende auch stehen. Und dann kann sie nicht jedes Mal kommen mit, dass es gegen unsere Überzeugung. Wir, die SPD, stimmen auch in dieser Koalition ständig gegen unsere Überzeugung. Und das ist nun mal die Realität in Koalitionen, dass man auch mal gegen seine Überzeugung stimmen muss. Es gibt ja die Unterschiede. Also ein Abgeordneter darf nicht gegen sein Gewissen stimmen, aber gegen seine Überzeugung muss er manchmal stimmen, weil man sonst überhaupt keine Mehrheiten zusammenkriegt. Also die SPD ist der Meinung, wir haben schon sehr oft gegen unsere Überzeugung gestimmt und jetzt ist die Union dran und wir lassen uns von der Union sowas nicht mehr vorführen. Die Rentenfrage.
Aber dann einmal konkret gefragt, habt ihr denn das Gefühl, wenn man sich das so anhört, könnte die Koalition an diesem Rentenpaket zerbrechen?
Das ist eine Option oder ein Szenario, das nicht ausgeschlossen ist, ja, würde ich sagen.
Jens Spahn und Friedrich Merz haben bei der Abstimmung, wo es um die Richterwahl ging, eine Büchse der Pandora geöffnet, weil Leute in der CDU-Fraktion, in der CDU-CSU-Fraktion, die Abgeordneten, die wissen jetzt, wenn wir wirklich wollen, dann passiert hier nichts. Und das ist auch genau das, was jetzt die junge Gruppe macht. Und es gibt ja noch viele andere Interessengemeinschaften in der Unionsfraktion. Und ich sehe gerade nicht, wie Kanzler und Fraktionsvorsitzender das jetzt schnell einfangen können. Es bräuchte ein Zugehen der jungen Gruppe auf ihren Bundeskanzler mit Verweis darauf, ja, auch wir wissen, wir haben eine staatspolitische Verantwortung. Genau das, was der Kanzler gestern Abend im Bericht aus Berlin eingefordert hat. Und sonst schlittern wir immer weiter und immer tiefer in eine Koalitionskrise, die ihren Kern in der Union hat.
Okay, das klingt ziemlich heftig. Was wäre denn das Szenario für einen Koalitionsbruch?
Nun ja, also das wäre dann der Fall, wenn die Union sagt, gut, wir stimmen hier nicht ab, wir haben nicht die Mehrheit und die SPD sich brüskiert fühlt erneut von der Kanzlerpartei. Es gibt einige in der Union, die hinter vorgehaltener Hand miteinander diskutieren, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir das Ganze mal alleine versuchen. Wohlgemerkt muss man aber dazu sagen, sowohl der Fraktionschef als auch der Kanzler, als auch die Führungsfiguren in der Jungen Union, die sagen alle, eine Minderheitsregierung, das sollten wir nicht machen. Darüber diskutiert wird trotzdem.
Also eine Minderheitsregierung ist prinzipiell denkbar, prinzipiell auch möglich. Unsere Verfassung erlaubt quasi eine Minderheitsregierung. Dafür müsste der Kanzler im Prinzip sagen, okay, wir haben mit der SPD keine Mehrheit mehr. Ich entlasse jetzt die SPD-Ministerinnen und Minister und wir machen das jetzt alleine. Dann kann er die Ministerien nachbesetzen mit Unionspolitikern. Üblicherweise ist es dann so, dass andere Minister quasi auch nochmal Aufgaben mit übernehmen. Oder man setzt da auch neue Personen rein. Das hat es ja bei der Ampel auch gegeben. Ja, Kukis ist zum Beispiel neuer Finanzminister geworden. Andere Ministerien sind übernommen worden von anderen Ministern und Ministerinnen. Und dann hätte die Union eben alle Ministerien und hätte aber keine Mehrheit im Bundestag. Aber es gibt für die Opposition auch keine Option, einen neuen Kanzler oder eine neue Regierung zu wählen, weil sie auch keine Mehrheit haben. Das kann man machen. Es wird ja jetzt auch demnächst einen Haushaltsbeschluss geben. Dann hat man zumindest ein Jahr einen Haushalt. Und auch danach könnte man weiter regieren mit einer vorläufigen Haushaltsführung. Dann ist man eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Aber es geht alles. Dann kann man halt kaum noch Gesetze beschließen, weil man keine Mehrheit hat, es sei denn, man findet diese Mehrheiten. Das ist ja die Option, die auch in der Union zirkuliert, dass man sagt, wir stellen dann einfach unsere CDU-Politik zur Abstimmung und dann werden schon andere damit stimmen. Klammer auf, das kann die AfD sein, mit der hätte sie eine Mehrheit. Das kann natürlich auch die SPD sein, mit der gäbe es ja dann auch eine Mehrheit. Ich würde sagen, aus meinen Gesprächen in der SPD, die SPD fällt dann als Partner weitgehend raus. Die werden dann nicht mehr mitmachen. Die werden dann sagen, genauso wie es die Union bei dem Ampelbruch gesagt hat, wir brauchen Neuwahlen, wir brauchen eine neue Regierung für dieses Land, wir brauchen neue Mehrheiten. Wir können nicht jetzt ewig hier eine Minderheitsregierung machen, das ist schlecht fürs Land. Und dann wird man sehen, wie groß der Druck auf die Union ist, das dann auch zu machen.
Damit wir jetzt ja aber nicht komplett pessimistisch rausgehen, also der bayerische Ministerpräsident Söder, auch auf dem Deutschlandtag, hat auch nochmal gesagt, liebe Leute, dann laufen wir in Weimarer Verhältnisse rein. Das können wir so nicht machen. Wir hätten einen Kanzler ohne Macht. Und ich habe mit den Vorsitzenden der Jungen Union gesprochen. Die haben auch gesagt, das ist für uns auf gar keinen Fall eine Option. Die wollen regieren. Die wollen auch mit der SPD regieren. Sie sind nur der Meinung, die SPD muss uns in allem folgen, was wir machen, weil die SPD ist ja schließlich der Juniorpartner. Und so kann es am Ende wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren. Eine andere Spielart wäre es natürlich, dann zu sagen, wir verschieben das Gesetz nach hinten. Also wir verschieben die Abstimmung.
Aber auch das wäre, glaube ich, eine schwierige Lösung für die SPD. Man kann ja auch der Union, glaube ich, nicht sagen, wir machen jetzt Migration erstmal nicht. Wir verschieben Migration nach hinten. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Die Rente ist für die SPD das, was für die Union die Migration ist. Die wollen das jetzt machen. Und die Signale, die ich aus der SPD höre, sagen dann, im Prinzip ist dann, wenn wir das verschieben, diese Regierung auf Hold. Dann kann diese Regierung bis zum Beschluss des Rentenkonzeptes nichts mehr anderes machen. Dann machen wir nur noch Tagespolitik, tagesaktuelle Sachen, aber nichts mehr, was irgendwie große Gesetzesinitiativen und Gesetzesprojekte sind. Deswegen glaube ich, dass das auch keine Lösung ist.
Gelöst wäre damit nichts.
So, daran seht ihr da draußen, warum wir diese Sonderfolge Berlin-Code gemacht haben. Der Politik-Krimi geht weiter, das kann man, glaube ich, so sagen. Tom Lehning und Moritz Rüttli, vielen, vielen Dank für eure Einordnung. Ihr habt wenig geschlafen, deswegen umso mehr danke, dass ihr euch hier den Fragen gestellt habt. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann gerne her damit. Schreibt uns in die Kommentare, stellt uns Fragen per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Wenn euch Berlin-Code gefällt, dann abonniert uns gerne. Ich sage, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir hören uns Freitag wieder. Bis dann.